Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Vor einem knappen Jahr habe ich das Gespräch geführt, das Sie gleich hören werden. Ich begann damals mit den Worten: Mein Gast heute ist ein Mann, dessen Stimme Sie garantiert kennen. Hermann Krause, wie immer zugeschaltet aus Moskau. Hallo, Herr Krause.
Ja, einen schönen guten Morgen. Herr Krause, das freut mich, dass Sie das sagen, ja. Die Stimme kennen. Ja, das stimmt. Das passiert mir des Öfteren. In letzter Zeit ist mir das Öfteren passiert, dass Leute sagen, ah ja, ich kenne Sie. Ihre Stimme. Das ist beim Radio leider so. Das Gesicht kennt man nicht, aber die Stimme kennt man.
Genau, so geht es mir nämlich auch. Und deswegen kann ich Ihnen beichten, als ich letzte Woche erfuhr, dass ich heute mit Ihnen sprechen darf, habe ich gedacht, super, endlich treffe ich mal diesen Mann. Ja, von wegen jetzt.
Leider. Denn ich wusste, leider 3000 Kilometer dazwischen.
Denn ich wusste ja, dass Sie in den Ruhestand gegangen sind als ARD-Korrespondent in Moskau Ende Februar. Ja, Pustekuchen, jetzt sind Sie weiterhin in Moskau. Warum sind Sie da jetzt immer noch, Herr Krause?
Ja, weil diese Stadt einfach hinreißend ist und weil dieses Land für uns wichtig ist, also für uns Deutsche besonders, und weil ich ja nun so viele Jahre in Moskau gelebt habe, da kann man nicht die Tür zumachen und abhauen, sondern dann hat man immer wieder diese Sehnsucht, die ja viele Korrespondenten hatten und auch noch haben, wenn sie mit denen sprechen, also besonders die Alten, an die ich mich erinnere, an Gerd Ruge, an Dirk Sager, an Klaus Bettnarz, denen war das alles immer eine Herzensangelegenheit, wieder nach Russland zu kommen. Und wenn man über Russland gesprochen hat, dann hatten die alle, oder haben die ja alle noch, Gerd Ruge lebt ja noch, haben die alle immer noch Tränen in den Augen und sagen, das war meine beste Zeit.
Und so geht's Ihnen auch.
So geht's mir auch. Und ich wollte diese Zeit nicht beenden, sondern Sie haben ja gerade gesagt, in den Ruhestand, da ich mein ganzes Leben lang Sport gemacht habe, fit bin, habe ich keinen Grund gesehen, jetzt in den Ruhestand zu gehen. Das ist ein Wort, das ich nun überhaupt gar nicht leide und leiden kann. Und wenn mir jemand sagt, eigentlich wäre ich ja auch Rentner, gefällt mir das gar nicht. Also überhaupt nicht.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, die Wiederholung eines Gesprächs mit Hermann Krause. Der war im Juni vergangenen Jahres zugeschaltet aus Moskau von seinem früheren Arbeitsplatz, dem dortigen ARD-Studio. Und ich wollte von ihm wissen, ob ihm wehmütig wird, wenn er da sitzt.
Es geht, erstmal stehe ich und zweitens guckt Putin mich immer an. Wir haben nämlich hier vor vielen Jahren ins Studio ein Bild von ihm gehängt und er schaut relativ streng und guckt, was ich denn da so erzähle. Manches wird ihm sicherlich nicht gefallen und gefallen haben in den letzten Jahren, aber er ist quasi immer präsent. Und wenn ich jetzt hier stehe und auf ihn schaue, denke ich, naja, sein Gesichtsausdruck hat sich eigentlich nicht verändert.
Okay, das hilft dann gegen die Wehmut, der strenge Putin. Sie haben vorhin gesagt, Herr Krause, ja, wenn man da so in Moskau war und die Kollegen genannt, dann kommt man davon nicht los. Was, also, und das Land ist ja Ihnen auch ans Herz gewachsen. Was lieben Sie denn so sehr an Russland?
Das ist ganz schwer auszumachen. Also das Ungewöhnliche ist ja immer, dass man hier nie genau weiß, wie es weitergeht, was man nie vorhersehen kann, was passiert. Und ich gehöre ja noch aus der Generation, wir kannten die alte Sowjetunion. Das ist natürlich, ich war 1986 erst einmal hier, und das ist natürlich auch etwas, was einen damals sehr faszinierte, und daran knüpft man eigentlich auch viele Emotionen. Damals Sowjetunion 1986 war ungeheuer exotisch, so seltsam sich das anhört, aufregend, ganz anders als Europa. Vieles war verboten, vieles machte man irgendwie hinten herum, und es kam ein bisschen auch so der Nationalcharakter der Russen da mehr zum Vorschein, nämlich sich eigentlich nicht an Regeln zu halten. Ich sagte immer, es gab kein Land, in dem es so viele Verbote gab wie in der Sowjetunion, und es gab nirgendwo so wunderbare Anarchisten wie dort, die sich nie dran gehalten haben und immer das Laseka oder das Dirka, das Loch im Zaun suchten, um irgendetwas zu machen, was eigentlich nicht erlaubt war, aber um dann eine gewisse Form von Freiheit umzusetzen, die wir in Europa so eigentlich nicht kennen.
Es muss schon eine besondere Atmosphäre geherrscht haben, habe ich so den Eindruck. Eine Kollegin, die fürs Fernsehen gearbeitet hat, die war in den 80er Jahren viel in Moskau und dann in den 90ern richtig so ein bisschen enttäuscht. Sie sagte, ach, das ist nicht mehr mein Moskau. Erinnern Sie?
Naja, Moskau hat sich wahnsinnig geändert, ja.
Ja, aber offenbar auch so dieses, wenn Sie das sagen, also dieser Anarchismus, und ich kann mir auch so vorstellen, ich weiß auch nicht, was ich so aus der DDR kenne, lange nächtliche Küchengespräche.
Ja, genau. Ja, das war's. Und es war natürlich Perestroika, es war Gorbatschow, es war eine unglaubliche Hoffnung mit dem Aufbruch verbunden. Und wenn Sie die Küchengespräche erwähnen, da erinnere ich mich auch an viele Träume, die Russen hatten. Also ich hatte und habe immer noch eine gute Freundin, Larissa, die kam dann eines Tages und sagte, wir gehen in den Westen, was war 1987 so in etwa, wir machen in Köln ein Reisebüro auf. Kannst du mal gucken, was braucht man da? Daraufhin kümmerte ich mich und sagte, welche Unterlagen braucht man? Dann kam ich, drei Tage später sagten sie, nee, wir haben es uns überlegt, wir machen ein Restaurant auf. Was braucht man da? Also habe ich auch noch mal geguckt, was braucht man, um ein Restaurant in Köln aufzumachen. Dann beim dritten Mal, als ich kam, sagten sie, nee, wir haben uns was ganz anderes überlegt. Da habe ich gedacht, es sind alles nur Träume, alles nur Vorstellungen, ist nicht die Realität. Aber das war so die Stimmung, dass man dachte, die Welt steht einem offen, steht den Russen offen oder den Sowjetbürgern offen und sie können jetzt viele Dinge tun, die vorher nicht möglich waren.
Wenn sie nur wollen.
Wenn sie nur wollen, wenn sie nur können, ja. Das war eben diese Atmosphäre, die damals herrschte. Und ich erinnere mich auch noch immer, unser Studio ist ja gegenüber vom Hotel Ukraina. Wenn sie da abends reingegangen sind, von 7 bis 10.30 Uhr, war eine unglaubliche Stimmung dort. Es wurde getanzt, dass man dachte, es ist der Tanz auf dem Vulkan. Sowas habe ich noch nie erlebt. Da waren also auch jetzt heute nicht mehr, heute gibt es das ja sowieso nicht mehr, aber da waren Aserbaidschaner, Armenier, Usbeken, Männer wie Frauen, tanzten, Rentner, wie die Wahnsinnigen, dass sie dachten, es kann eigentlich gar nicht sein. Es wurde gefeiert, um 10.30 Uhr war alles vorbei, das Licht wurde ausgemacht, die Putzfrauen kamen, es ging jemand durch und schmiss die Leute quasi raus, es gab Schlägereien, es gab Abschiedsszenen, es gab Tränen, die Hälfte war betrunken und so, aber es war irgendwie ein Leben, dass sie gedacht haben, das ist Wahnsinn, das ist verrückt. Das ist heute alles nicht mehr. Heute sind die Restaurants gesittet. Es gibt Live-Musik immer noch, aber doch in sehr gemäßigtem Umfange. Und das ist mit der damaligen Zeit nicht vergleichbar.
Es gibt ja so viele Bilder von Russland und den Russen. Und die meisten sind, wie das häufig so ist, auch sehr widersprüchlich. Ne? Zum Beispiel gelten die Russen ja einerseits als ziemlich ruppig, also was so bürgerliche, höfliche Umgangsformen angeht. Niemand hält einem die Tür auf, das habe ich selbst mehrfach erlebt. Boom, knallt einem das Tor vor die Stirn. Zugleich aber gelten sie auch und sind sie, glaube ich, auch ungemein herzlich und gastfreundlich. Was sagen Sie, Herr Krause?
Ja, es gibt also den äußeren Russen. Wenn der jemanden nicht kennt, dann guckt er den auch gar nicht an. Es wird nicht gegrüßt. Ich habe das gerade im Urlaub nochmal erlebt in der Türkei. Da waren in dem Hotel waren ganz viele Russen, 95%. Es war ein Benehmen, das ich gedacht habe, um Gottes Willen. Steigen Sie in den Aufzug, alle gucken zur Seite. Ich rein, ich sage dann immer, Здравствуйте, как жизнь? Und dann schauen sie alle ganz erstaunt und fangen dann mit einem an zu reden. Und dann, wenn man sie hinterher kennt, dann gehen sie da durch den Speisesaal, dann wird immer gerufen, German, idis du da, German, komm her, wir sitzen hier zusammen. Das heißt, dann gibt es eben diese Freundschaft, dann gibt es diese Gruppen, aber es ist in diesem Lande nicht üblich, Fremde anzusprechen, so ohne weiteres, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, den Augenkontakt zu suchen. Woher das kommt, das habe ich nie rausgefunden. Es gilt als nicht schicklich, so wie die Amerikaner das machen, zu irgendjemandem Fremden zu sagen, hello, how are you oder so. Und es ist vielleicht noch ein Relikt aus der Stalin-Zeit, dass man Angst hat vor Fremden, dass man lieber nach unten guckt, lieber wegguckt. Also genau weiß ich es nicht, aber ich versuche zum Beispiel auch bei mir, in dem Haus, in dem ich lebe, die Leute immer anzusprechen. Das Ergebnis ist, ich werde mittlerweile von allen gegrüßt und es wird immer gefragt, wie ist es in Deutschland, wie ist das Wetter, wie ist die politische Lage und so weiter.
Herr Krause,
also man muss daran arbeiten, man kann es.
Das ist ja ziemlich genau 30 Jahre her, dass Sie zum ersten Mal richtig Korrespondent wurden in Moskau, 1989. Sind Sie einmal eigentlich damals alleine nach Moskau gegangen oder hatten Sie Familie dabei?
Also es ist auch alles ganz verrückt, der Johannes Grotzki, das ist ja der spätere Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks, ist mein Vorgänger damals gewesen und Johannes Grotzki, der ja dann hinterher in Wien war, auch vielen Hörern vermutlich bekannt ist, der hat mich dann verführt eigentlich in dieses Land zu kommen, weil er dieses Land auch liebt und weil er sagt, guck mal, das ist doch alles viel menschlicher in manchen Beziehungen, in manchen Dingen als bei uns. Ein Satz, den ich auch nie vergessen werde, als ich ihn dann mal zum Flughafen brachte, da stand die Ampel auf Rot, Gelb und Grün. Und dann sagte Johannes, siehst du, Das ist Russland. Du kannst dir jetzt eine Farbe aussuchen. Das war eben auch das Faszinierende. Und als ich damals hierher kam, war ich erstmal alleine. Und dann ist meine Frau auch nachgekommen. Das heißt, wir waren damals noch gar nicht verheiratet. Aber sie hat dann auch hier viel gearbeitet. Sie ist auch Journalistin und hat dann hinterher auch viel über über die russisch-orthodoxe Kirche geschrieben, über die ukrainisch-orthodoxe Kirche, weil sie auch Theologin ist, und hat dieses Land auch schnell lieben gelernt. Und man lernt ja in Russland auch Menschen kennen und die freunden sich dann auch mit einem an. Das heißt, ich habe jetzt, und wir hatten damals einen riesigen Freundeskreis hier, der bis heute bestehen bleibt. Also wir haben Freunde, die kennen wir seit 30 Jahren und die fragen dann immer, wo ist Monika, Gedir Monika? Und dann muss ich sagen, sie ist gerade in Köln, aber sie kommt in 3 Wochen. Okay, dann kommt ihr vorbei, dann werdet ihr auf die Datscha eingeladen, dann geht ihr dahin und so weiter.
Herr Krause, was war denn jetzt so toll mit dieser Hochzeit?
Ja, es war alles nicht ganz so legal. Also legal war es natürlich insofern, weil meine Frau und ich zur Botschaft gegangen sind und dort also standesamtmäßig geheiratet haben. Also das ist alles korrekt, aber dann kamen unsere russischen Freunde und sagten, ihr müsst auch in die Kirche gehen. Nun ja, nicht ganz so einfach. Dann bin ich hier zum Novodevichy, zum Jungfrauenkloster und habe gesagt, also kann man auch kirchlich bei euch heiraten nächste Woche Freitag? Ja, haben sie gesagt, geht. Wie heißt du denn? Ja, habe ich gesagt, German. Okay, wie heißt deine Frau? Monika. Monika ist katholisch, geht nicht.
Das haben die gleich, dann gleich am Namen gemerkt.
Hat sie sofort erkannt. Ja, ja, natürlich. Das habe ich gesagt, okay, was mache ich denn jetzt? Dann bin ich also am nächsten Tag zu einer Kirche gefahren. Wer sich in Moskau auskennt, weiß ungefähr, wo die liegt. Auf den Sperlingshügeln gegenüber von der Universität. Man bezeichnet sie auch als die Haaskirche. Eine kleine, wunderschöne, weiße Kirche. Und bin dort auch hin. Und dann kam wieder die Babuschka. Und ich sagte, kann man heiraten? Bei ihnen so, конечно, без проблем, natürlich, ohne Probleme. Как вас зовут? Wie heißt du? So, German. Und deine Frau? Dann sagte ich, Maria. Okay, nächste Woche Freitag zuerst in die Botschaft und dann um 12 Uhr, dann fährt man hier erst auf den Roten Platz und dann werden
das
Fotos
haben Sie auch
gemacht.
Alles gemacht.
Küsschen. Alles gemacht.
Diese schönen russischen Hochzeitsfotos vom Roten Platz?
Ja, natürlich. Wir hatten einen Bus gemietet. Das war zu der Zeitpunkt, war das ja 1992, war das alles noch relativ einfach. Wir haben einen Bus gemietet, waren am Roten Platz, sind dann hochgefahren zu den Sperlingshügeln dort oben und dann in die Kirche gegangen. Und wir dachten eigentlich, das wird eine kleinere Geschichte. Aber nein, es war eine vollständige, eine komplette russische Hochzeit, wo der Pope, der Priester, immer um einen herumgeht, wo Kronen einem auf den Kopf gehalten werden. Und der Priester sagte dann immer, German in Maria, German in Maria. Naja, und als es dann vorbei war, da war auch Gerd Ruge dabei und andere, kam Gerd zu mir und sagte, wir wissen zwar, German bist du, aber wer ist Maria? Und Klaus Kunze, der ja damals mein Chef war, der auch eine Sendung darüber gemacht hatte, man kann sich das heute gar nicht vorstellen, der zitierte dann Lessing, Nathan der Weise, ich versuche so ungefähr, was Sünde ist vor Mensch, ist nicht gleich Sünde vor Gott. So waren wir dann ein bisschen exkulpiert, aber es war natürlich eine wunderschöne Geschichte. Abends hatten wir dann auch noch ein Restaurant gemietet, eine riesige Hochzeit. Ich glaube, ich habe 100 Leute eingeladen. Zu dem Zeitpunkt war der Wechselkurs sehr günstig und man konnte sich das leisten. Das hat dann auch hinterher noch viele Kollegen angeregt, ebenfalls zu heiraten. Also
und
Katja Gloger vom Stern,
Gerd Ruge. Alle deutschen Ruger, Frauen Heiraten. Hießen plötzlich Maria.
Keine mehr, sondern. Aber das war 1992, ja, 1992, so viele Jahre her.
Ja. Herr Krause, Sie haben ja, das haben wir ja vorhin, haben Sie das ja auch schon angedeutet, eben auch mitbekommen, wie eben aus der Sowjetunion dann Russland wurde. Und es ist ja so mit solchen Zeitenwenden, dass man die ja manchmal erst so im Rückblick begreift. Manchmal gibt es so ein Ereignis, was das so markiert. Das für die jüngere deutsche Geschichte ist das ganz klar der Mauerfall am 9. November 1989. Würden Sie sagen, für Russland gibt es auch so ein Ereignis, also für den Übergang von der Sowjetunion zu Russland?
Absolut, das war der Putsch gegen Michail Gorbatschow. Also, und wenn ich jetzt daran denke, kriege ich immer noch eine Gänsehaut, weil das war eine unglaubliche Zeit. Wir kamen an dem Sonntag vom Jenissee und am Montagmorgen schellte es das Telefon. Ich glaube, es war sogar der Deutschlandfunk, der als erstes anrief und sagte, Gorbatschow ist nicht mehr im Amt. sein Stellvertreter ist. Aus Krankheitsgründen ist der jetzt, also Gorbatschow ist krank und der Stellvertreter. Und daraufhin sagte ich, verschlafen, 4 Uhr morgens, sagte ich, naja, ist ja normal, steht so in der Verfassung. Dann sagte der Kollege, naja, aber es sind wohl Panzer unterwegs. Und daraufhin raste ich dann hier rüber ins Studio und dann begann eine Woche, die war wirklich unglaublich. Und von alledem, muss ich sagen, was ich so journalistisch erlebt habe, das war das Tollste überhaupt. Hans-Peter Riese war damals auch mein Kollege, Klaus Kunze, und wir arbeiteten also quasi rund um die Uhr. Das war, der Adrenalinspiegel war so hoch, dass man, ich weiß nicht, maximal 1 oder 2 Stunden nachts schlief.
Ja, ich glaube, die ganze Welt hielt den Atem an. Und Gorbatschow war ja gar nicht da, der war ja auf der Krim, ne?
Gorbatschow war auf der Krim. Wir wissen bis heute nicht, wusste er, was hier passiert? War er irgendwie involviert? War er von alledem überrascht? Das sind Fragen, die lassen sich auch nie mehr klären. Und es gibt ganz verschiedene Versionen. Aber er war auf der Krim und er kam dann an dem Mittwoch zurück. An dem Mittwoch, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gab es dann auch hier in Moskau Schüsse. Da waren Panzer unter einem Tunnel eingekeilt. Die Demonstranten hatten am Eingang des Tunnels und am Ausgang des Tunnels Autobusse hingestellt. Und in diesem Tunnel befanden sich 3 Panzer, die nicht mehr rauskamen. Und
das
Die Demonstranten gegen den Putsch. Und diese Panzer waren eigentlich nur losgefahren. Das haben wir hinterher erfahren. Die Jungs wollten sich mal ein bisschen die Stadt angucken. Also da war ja unglaublich viel Naivität dabei auch. Und die Panzer wurden dann eingekeilt und es kamen dann 3 Menschen ums Leben, 3 junge Männer. Das waren die einzigen Toten dieses Putschversuches. Das ist bis heute unglaublich. Diese 3 jungen Männer, für die gibt es im Übrigen auch ein Denkmal hier. Und es liegen dort auch immer frische Blumen. Aber wenn man das zusammenzählt oder wenn man das im Nachhinein betrachtet, was ist da eigentlich passiert? Und dass es am Ende gab es nur in Anführungszeichen 3 Tote, dann ist das schon eine unglaubliche Geschichte. Es hat natürlich
und die Gänsehaut, Herr Krause, welcher Moment war das?
Die Gänsehaut war zum Beispiel an dem Freitag, als die Panzer abgezogen wurden. Die Panzer standen, also jetzt nicht diese 3 Panzer, sondern in der ganzen Stadt standen ja überall vor dem Kreml, vor dem TASS-Gebäude, auf allen wichtigen Kreuzungen standen Panzer und ich hatte damals dann wir hatten ein Auto mit einem Mobiltelefon, das war ja auch damals Sensation. Und ich fuhr dann mit diesem Auto durch die Stadt und konnte tatsächlich berichten, wie die Panzer abziehen. Und das war damals das im Westdeutschen Rundfunk, im Mittagsmagazin. Und das Mittagsmagazin wurde ausnahmsweise verlängert. Das gab es insgesamt in der Geschichte des Mittagsmagazins damals sehr wichtig, WDR2. Nur noch einmal, nämlich als die Russen in Prag einmarschiert sind, beziehungsweise die Sowjetsoldaten oder der Warschauer Pakt. Also das war etwas wirklich, da haben wir gedacht, jetzt ist es überstanden. Und am Tag danach gab es dann ja auch nochmal eine riesige Demonstration an dem Samstag mit mehreren 100.000 Menschen, die dann die Flagge Russlands trugen und die Boris Jelzin hochleben ließen als den Befreier von der Sowjetunion.
Das ist verrückt. Ich bekomme jetzt Gänsehaut, wenn Sie davon erzählen, Herr Krause.
Ja, und das ist im Nachhinein, wird das ja heute überhaupt gar nicht mehr gesehen, sondern Putin hat es geschafft, diese Jelzin-Ära und auch Gorbatschow so als Loser darzustellen, als diejenigen, die Sowjetunion haben auseinanderbrechen lassen. Es wird immer wieder behauptet, Gorbatschow hat die Sowjetunion auseinanderbrechen lassen. Ich versuche dann immer zu sagen, es ist ein historischer Prozess gewesen. Ihr Russen wart die Ersten, die demonstriert haben, die weg wollten von der Sowjetunion, von der UdSSR, von der Kommunistischen Partei. Aber das hilft nichts. In den Leuten hat sich festgesetzt, Gorbi hat die Sowjetunion zerstört, hat die UdSSR auseinanderbrechen lassen und Jelzin hat sie dann hinterher in den Abgrund geführt und Putin hat sie hochgebracht wieder, hat dieses Land von den Knien erhoben. Manches stimmt natürlich, aber in der Reinheit dieser Aussage oder in der Totalität dieser Aussage ist es natürlich nicht korrekt.
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, so heißt der Verein, für den Hermann Krause seit dem 1. März arbeitet, denn er ist ja kein Mann, der in den Ruhestand geht, wie wir erfahren haben. Also nicht mehr für die ARD, sondern für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Ich muss mal sagen, das klingt ja nicht nur ältlich, der Verein ist auch alt, 100 Jahre nämlich, und wirkt irgendwie auch so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, ja, bald 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Was macht denn der Volksbund da noch?
Sie glauben gar nicht, wie aktuell das ist. Also ich habe auch, als ich mich mit dem Volksmund beschäftigt habe, habe ich auch, was Sie gerade so sagten, mir eigentlich vorgestellt, naja, aber es ist noch, was passiert beim Volksmund ist wirklich zum Teil unglaublich. Wir haben jetzt zum Beispiel vor dem ehemaligen Stalingrad, Wolgograd, noch einen ehemaligen Friedhof der deutschen Wehrmacht gefunden mit 400 Skeletten. Und da liegen die Orden, also bitte nicht die Orden, die Erkennungsmarken liegen noch dabei. Das heißt, man kann jetzt immer noch identifizieren, wer ist damals gefallen. Und Sie müssen sich das mal vorstellen, 75 Jahre nach Kriegsende kommt da plötzlich ein Brief vom Volksbund. Der Großvater liegt jetzt dort und dort, er wird eingebettet in dem Friedhof bei Wolgograd und wir wissen, er ist dann und dann gestorben, aber wir haben ihm jetzt ein würdiges Grab gegeben. Also das ist die Kernaufgabe des Volksbundes und die ist nach wie vor aktuell. Wir finden jedes Jahr, und ich sage jetzt bewusst wir finden jedes Jahr hier in Moskau, hier in Russland immer noch an die 10.000 Gebeine. Es ist eine Aufgabe, die eigentlich nicht zu Ende ist. Es sind ja auf dem Gebiet der Sowjetunion 2,2 Millionen deutsche Soldaten ums Leben gekommen. Auf dem russischen Territorium davon 1,4 Millionen. Und es ist dem Volksbund bisher gelungen, so etwa weniger als ein Drittel zu exhumieren, also auszugraben und beizusetzen auf den großen Friedhöfen. Wir haben ja hier Friedhöfe in Wolgograd, 60.000 Kriegstote, in Kursk 45.000 Kriegstote, bei Petersburg 80.000 Kriegstote und so weiter und so weiter. Das ist eine Aufgabe, die noch lange nicht zu Ende ist und die eigentlich zeigt, was damals Schreckliches passiert ist. Ich habe mich mit deutscher Geschichte auch nie so beschäftigt, aber jetzt muss ich sagen, Frau Führer, hat sie mich wirklich eingeholt. Und wenn man nachliest, was ist da passiert in Leningrad damals bei der Blockade, was ist in Stalingrad passiert, das ist wirklich unglaublich und das darf einfach nicht vergessen werden. Das muss einfach immer wieder präsent sein und es muss gesagt werden, seht mal, was hat dieser Typ, was hat dieser Hitler, was hat seine Generalität, was haben seine Offiziere damals angerichtet und was war das für ein schrecklicher Angriffskrieg, Vernichtungskrieg gegen den sie gegen die Sowjetunion geführt haben.
Denn ich möchte kurz mal dran erinnern, Sie wissen es natürlich, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass es in Deutschland eigentlich nicht so sehr bekannt ist, dass kein Land so sehr unter dem Zweiten Weltkrieg gelitten hat wie die Sowjetunion, die ja 20 Millionen Tote zu beklagen haben, verbrannte Erde, verbrannte Dörfer und Städte. Und Sie sagten gerade, Leningrad, 3,5 Jahre wurde diese Stadt von der deutschen Wehrmacht belagert. In Deutschland weiß ich nicht, wie sehr das hier bekannt ist. Wie steht es umgekehrt in Russland? Ich habe den Eindruck, da sind die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, an den großen Vaterländischen Krieg doch immer noch sehr lebendig, oder?
Sehr lebendig und jedes Jahr zum 9. Mai wird das immer wieder neu aktiviert. Leider jetzt aber auch mit einem ganz anderen Akzent. Putin hat es ja geschafft, diesen Krieg einfach zu einer heldenhaften Tat der Sowjetunion alleine umzuwandeln. Also es wird nicht mehr über die Fehler gesprochen. Es wird nicht darüber gesprochen, dass man vielleicht durch dieses Geheimprotokoll des Hitler-Stalin-Paktes auch eben Länder wie Polen und die baltischen Staaten okkupiert hat und damit auch möglicherweise Dinge getan hat, die eben Hitler in die Hände gespielt haben, dass man und dergleichen. Also es werden nicht Dinge dargelegt, die historisch eigentlich ein kritisches Licht werfen auf die damalige Zeit, sondern es wird jetzt alles heroisiert. Es gibt also nur noch Heldentaten und das macht die Arbeit auch ein bisschen schwierig. Aber trotz alledem, es ist für uns einfach wichtig, dies alles zu nehmen, um zu sagen, wir müssen ein gutes Verhältnis zu Russland haben. Wir müssen sehen, dass wir eine friedliche, eine kameradschaftliche, eine freundschaftliche Beziehung aufbauen, trotz all der Probleme, trotz aller politischen Differenzen. Das ist ungeheuer schwierig. Der Volksmund arbeitet daran und das ist auch ein Teil meiner Arbeit. Aber es ist auch in der jetzigen Situation sehr kompliziert geworden und es gibt viele Dinge, die sich jetzt ganz anders darstellen als zum Beispiel in den 90er Jahren, als die Demokraten an der Macht waren, als es Gorbatschow und Jelzin gab, da war vieles leichter. Jetzt ist es schwieriger geworden, aber dennoch, die Arbeit des Volksbundes wird fortgesetzt und sie ist hier in Russland von ganz enormer Bedeutung und sie wird auch von den Menschen respektiert.
Und im Grunde genommen setzen Sie Ihre Arbeit auch ein bisschen fort, denn ich finde, so ein Korrespondent im Ausland ist auch immer ein bisschen ein Botschafter zwischen den Ländern. Finden Sie es eigentlich leichter, den Russen die Deutschen zu erklären oder den Deutschen die Russen?
Es ist beides ganz schwierig geworden. Also es war in der Sowjetzeit unter Gorbatschow und so war es ja einfach, weil da wollten die Leute auch in Deutschland wissen, was ist da los in Russland oder in der Sowjetunion, was passiert da? Und ich weiß noch, wir konnten unendlich viele Geschichten machen, von der Situation in Sibirien bis über Kindergärten in irgendwelchen Gebieten, die nur mit Schlitten besucht werden können. Also wunderbare Geschichten, die aber dann, als sich alles eben wandelte, als das Verhältnis schwierig wurde, wie es heute ebenso ist, wenig Resonanz im Programm finden, sondern heute geht es um reine Politik. Und wenn Sie mal schauen, so die Berichterstattung Russland ist hauptsächlich an Putin geknüpft. Das hat sich stark geändert. Und es ist aber nicht die Schuld der Korrespondenten, sondern verantwortlich dafür ist, dass sich in diesem Lande so vieles verändert hat, dass die innenpolitische Situation sich zunehmend verhärtet. Als Folge auch der Außenpolitik, das darf man nicht vergessen. Dieses Land wird ja mit Sanktionen belegt und Russland fühlt sich in die Enge gedrängt. Und dadurch sind all die liberalen Kräfte, die es hier mal gab, eigentlich nicht mehr in der Lage, das, was sie wollen, umzusetzen, sondern sie werden als diejenigen verurteilt, die möglicherweise dieses Land in den Ruin führen wollen.
Wie sehr beeinträchtigt das Ihrer Ansicht nach den Alltag der Russen? Also wie Sie sagen, wir Deutschen hören ja eigentlich nur noch von Putin, aber ja, spielt das in Russland selbst auch so eine große Rolle?
Ein Beispiel, das mich heute sehr erschütterte. Es gibt diese Menschenrechtsorganisation Memorial. Ja. Und Memorial kümmert sich ja schon seit vielen Jahren auch um die Aufarbeitung der stalinistischen Vergangenheit.
Wir hatten die Frau Scherbakowa hier auch mal zu Gast in unserer Sendung im Gespräch.
Genau, Irina Scherbakowa, eine gute Freundin, ist diejenige, die das auch immer wieder vorantreibt. Und es gibt dann einen Schülerwettbewerb, wo die Kinder über diese Zeit schreiben, die Eltern, die Großeltern interviewen. Heute Morgen habe ich bei Echo Moskau, das ist hier der kritischste Radiosender, gehört, dass gerade zu diesen Kindern Leute des Geheimdienstes FSB gekommen sind und gesagt haben, also erstmal wurden sie verhört und dann wurde ihnen gesagt, passt mal auf, distanziert euch bitte mal davon, nicht mehr mit Memorial reden, sonst kann es sein, dass ihr möglicherweise von der Schule fliegt oder Lehrer wurden unter Druck gesetzt und so weiter. Das ist im Moment leider die innenpolitische Situation, dass man versucht, eben alle liberalen Kräfte zu unterdrücken und mit Sanktionen droht, mit Gefängnis droht, Leute werden inhaftiert, Leute werden ins Gefängnis geschmissen und so weiter. Das ist leider eine Entwicklung, die im Moment zu beobachten ist und die uns alle mit großer Sorge erfüllt.
Herr Krause, so viele Fragen habe ich jetzt nicht geschafft zu stellen, aber eine liegt mir doch noch sehr am Herzen. Sie haben vorhin so schön erzählt von Ihrer Hochzeit in Moskau, von Ihrer kirchlichen Trauung mit Maria namens Monika. Und ich habe auch erfahren, Sie haben...
Habe ich was gemacht, ne?
Ja. Ich habe erfahren, Sie haben noch sehr viel mehr persönliche Verbindungen zu Russland. Sie haben nämlich einen russischen Jungen adoptiert. Mögen Sie uns davon erzählen?
Genau, 1993 war das durch Zufall, wie das immer so ist im Leben. Wir hatten einen Kollegen hier, der arbeitete für die Rzeczpospolita, für die polnische Zeitung und der... Dessen Frau arbeitet in einem Kinderheim und wir gingen mit unseren Hunden spazieren und er sagte zu mir, du, meine Frau arbeitet in einem Heim, da kann man Kinder adoptieren, fahr doch mal hin. Ja, und dann fuhr ich dort also hin, die Direktorin wusste sofort Bescheid und es wurden uns zwei Kinder gezeigt, ein Mädchen und ein Junge und der Junge sah mir sehr ähnlich. Und die Direktorin sagte, das Mädchen geben wir eigentlich nicht gerne raus, aber der Junge, das geht, Dimitri und dann also Dima. Ja, und dann hat das relativ schnell geklappt. Das war damals noch möglich. Hinterher verschärften sich die Gesetze und hinterher, ich glaube, jetzt ist es ganz, ganz kompliziert, dass Ausländer russische Kinder adoptieren. Aber zu dem Zeitpunkt damals war das relativ einfach. Wir haben auch kein Geld, nichts bezahlt. Wir haben weder Schmiergelder noch sonst irgendetwas ausrichten müssen, sondern man musste nur viele Protokolle ausfüllen und musste viele Gespräche führen. Aber dann hat das geklappt und Dima kam dann nach Deutschland und ist jetzt 32 Jahre alt, studiert immer noch. Und ich sage, irgendwann wird er seinen Doktortitel vermutlich machen, weil es ihm halt großen Spaß macht zu lernen und sich mit Politik zu beschäftigen.
Was studiert er denn?
Politische Wissenschaften in Köln und ist eigentlich sehr erfolgreich, hat immer gute Noten, worüber ich dann sehr überrascht bin. Aber wie das so ist bei den Jugendlichen, sage ich mal, ist natürlich in seiner Entwicklung auch noch immer, zuerst haben wir das nicht so begriffen, ist er natürlich ein Spätzünder, sage ich mal, weil 6 Jahre in einem Heim, er war 6 Jahre alt damals, das geht nicht spurlos an einem Menschen vorbei und da braucht man viel Geduld und viel Kraft und das hat meine Frau Gott sei Dank auch immer gehabt. Also er hat sich zuerst sehr an mir orientiert, aber jetzt mehr an meiner Frau, wie das so ist zwischen Vätern, zwischen Müttern und Söhnen.
Spricht er denn noch Russisch, Herr Krause?
Nein, das ist ganz verrückt. Er hat sich geweigert, irgendwann weiter Russisch zu sprechen, sondern hat eigentlich versucht, auch eine neue Identität anzunehmen. Am Anfang, wenn man ihn gefragt hat, hat er gesagt, Dimitri, er käme eigentlich aus Griechenland. Einfach um zu zeigen, naja, er will von vorne anfangen. Er will dies alles, was da 6 Jahre Schreckliches in dem Heim war, hinter sich lassen. Vielleicht war es auch nicht ganz so schrecklich, das weiß ich nicht. Das kann man schlecht beurteilen. Wir haben da auch wenig drüber geredet, sondern haben so getan, als wenn alles ganz normal wäre. Aber ich muss sagen, diese Adoption, wie gesagt, war relativ einfach. Viel schwieriger war es. Einen Hund, ich habe auch 2 Hunde gehabt, also zuerst der erste Hund war mir zugelaufen hier 1990, der sprang plötzlich in mein Auto, als ich die Tür aufmachte, um einen Bekannten da reinzulassen, sprang er ins Auto, setzte sich rein und war dann bei mir. Das war der erste Hund, der war viele Jahre bei uns. Der zweite Hund, den habe ich in Beslan, man erinnert sich ja noch an dieses schreckliche Geiseldrama, das dort war, den habe ich aus Beslan mitgenommen, nicht als das alles passierte, da war ich ja Korrespondent, sondern ein Jahr später, als wir nochmal den Jahrestag wahrnahmen. Und das war, muss ich sagen, von all dem, was ich bisher geschafft habe, das Schwierigste überhaupt, einen Hund aus dem Kaukasus nach Moskau zu bekommen und von Moskau nach Deutschland.
Und wie sind Sie auf den Hund gekommen in Beslan? Sprang der auch in Ihr Auto?
Nicht direkt, aber wir hatten unsere Antenne aufgebaut mit dem ZDF zusammen bei einer Großmutter dort in Beslan. Und das war so ein typischer kaukasischer Hof. Und der Hund war, wenn man zum Plumsko musste, im Garten festgebunden an einer Kette. Und der bellte fürchterlich. Und ich bin dann hin zu ihm und habe ihm mit Käse gefüttert und ihn gestreichelt. Und die Oma sagte dann, das kann überhaupt gar nicht sein. Der Hund lässt sich von niemandem anfassen. Und dann habe ich gesagt, kann ich ihn nehmen? Und dann hat sie tatsächlich ja gesagt. Und dann begann das ganze Problem, weil Hunde in Hotels im Kaukasus fast völlig ausgeschlossen. Sie wollte den Hund dann auch sofort abgeben und ich habe dann auch gesagt, ich nehme ihn sofort. Dann musste ich, er hieß Waldschok, da musste ich mit dem Hund einen Taxifahrer finden, der uns nach Wladikawkas zu dem Hotel bringt, in dem wir wohnten. Kein Taxifahrer in der Gegend unten akzeptiert Hunde, weil das sind zum Teil auch Moslems und die haben eine ganz besonders schlechte Beziehung zu Hunden. Also, ist mir aber gelungen. Dann mussten wir, um den Hund von Beslan nach Moskau zu bringen, mussten wir jetzt die ganzen Papiere besorgen. Der hatte ja nichts, nicht? Also das heißt, wir mussten Dokumente irgendwie drucken lassen. Es gab aber keine Dokumente. Es gab niemand, der drucken wollte. Aber irgendwie haben wir das aufgetrieben. Dann musste ich ja auch noch zwischendurch berichten über die Ereignisse in Beslan, darf man nicht vergessen. Und dann versuchten wir den Hund also von Waldschok, von Beslan, von Wladikawkas, von Beslan, da war der Flughafen, nach Moskau zu bringen. Es gab aber, wie das so sonst üblich ist, werden ja Hunde transportiert in diesen Kisten. Es gab keine Kiste. Also schaltete sich plötzlich der Pressedienst des nordossetischen Präsidenten ein, weil irgendjemand hatte davon erfahren und wir landeten tatsächlich im Fernsehen. Es gab an dem Samstagabend eine Fernsehsendung über die Großmutter, über mich und über den Hund. Und das lief an zweiter oder dritter Stelle und alle wussten hinterher Bescheid, als wir zum Flughafen dann kamen und ich eben nur mit dem Hund ohne Kiste.
Dann durften Sie mit.
Sagte die zuständige Dame sofort, wir wissen Bescheid, nehmen Sie den Hund mit in die Kabine. Und ich durfte also Waldschok auf den Händen in die Kabine tragen und mitnehmen. Und dann kamen wir in Moskau an und ich dachte, jetzt wollen die alle Papiere sehen. Wollte Kinder sehen, haben sie durchgewunken.
Im Juni vergangenen Jahres habe ich mit dem ehemaligen Russland-Korrespondenten Hermann Krause gesprochen. Heute wiederholen wir dieses Gespräch und meine letzte Frage lautete, was können wir Deutsche von den Russen lernen?
Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Gelassenheit, manche Dinge nicht so ernst zu nehmen. Zu sagen, nicht so, ist nicht so wichtig. Improvisation, die Fähigkeit zu improvisieren, nicht lange zu planen, sondern zu sagen, komm, das machen wir heute Abend. Und dann funktioniert das auch immer. Und was ich ganz wichtig finde und was mich auch immer wieder fasziniert, ist Freundschaften pflegen. Also als Beispiel, heute Abend habe ich eine Einladung in ein Konzert. Morgen Abend Bootsausflug, übermorgen auf die Datscha. Alles Einladungen, alles, wo Russen sagen, oh, da habe ich eine Karte oder da weiß ich, wer jemand dieses Konzert macht oder so, komm vorbei, wir dürfen da hin und wir haben da Platz oder wie auch immer. Das heißt, sich ein bisschen mehr auch um die Menschen kümmern, die einem möglicherweise nahe sind und nicht sagen, wir treffen uns erst in 4 Wochen, dann habe ich wieder einen freien Termin.
Hermann Krause im Deutschlandfunk Kultur.